Mit dem Bibelwort aus Kolosser 2, die Verse 6 und 7. Wie ihr nun angenommen habt den Herrn Christus Jesus, so wandelt in ihm und seid gewurzelt und erbaut in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt seid, und seid in demselben reichlich dankbar. Ich möchte mit uns beten, wenn wir uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir, dass du der Herr deiner Gemeinde bist und du wachst auch über uns. Hab Dank dafür. Und so wollen wir auch heute Morgen wieder ganz neu hören, was du uns zu sagen hast. Gib unserem Bruder die rechten Worte, dass er uns das mitteilen kann, was wir brauchen. Nimm auch alles Störende hinweg, was in unserer Gedankenwelt ist und darüber hinaus, dass wir recht hören können. Sei auch bei denen, die nicht unter uns sein können, und segne die Verkündigung dort, wo sie ja in Wahrheit von dir her geschieht. Hab Dank für alles, und so rechnen wir auch jetzt mit dir. Amen.
Nun zum Herrn Jesus Christus. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen heute Morgen auch. Ja, es ist wunderbar, dass wir heute Morgen im Frieden zusammen sein dürfen, um das Wort Gottes zu hören. Das Thema des heutigen Morgens ist in eine Fortsetzung auch dessen, was wir am Samstagmorgen hören durften. Es werden vielleicht einige nicht gehört haben. Nun, ich versuche das unabhängig zu machen, aber die Verkündigung am Samstag ist in gewisser Weise die Grundlage und die Voraussetzung für das, was wir heute miteinander betrachten wollen. Ja, wir haben nämlich am Samstag uns Gedanken darüber gemacht und eine Auslegung versucht von Apostelgeschichte 2, das Pfingstereignis, wie es wirklich war. Wir haben auch gesehen, dass das ein ganz besonderer Zeitpunkt im Gottes heilsgeschichtlichen Handeln war. Pfingsten bedeutete, dass die Heilszeit des Gesetzes zu Ende ging, dass Gott etwas Neues geschaffen hat, die Gemeinde Gottes, eine himmlische Heilskörperschaft, bestehend aus Juden und Heiden, die beide nicht mehr auf der Grundlage des Gesetzes, sondern auf der Grundlage der Gnade und des vollkommenen Erlösungswerkes unseres Herrn Jesus Christus errettet wurden und zusammengefügt wurden zu einem Leib, zu dem Leib des Christus, dem Tempel Gottes, dem Volk des neuen Bundes. All das ist beinhaltet und hat seinen Anfang genommen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes an diesem jüdischen Wochenfest damals in Jerusalem. Und doch werden wir uns auch damit beschäftigen müssen, dass diese Deutung der Ereignisse in Apostelgeschichte 2 auch zum Teil widersprochen wurde, dass es ganz andere Deutungen gibt, die auch in den letzten Jahrzehnten immer mehr Einfluss gewonnen haben. Deutungen, die letztlich diese Ereignisse in einem ganz anderen Licht sehen, in einem mystischen Licht, in einem schwärmerischen Licht, muss man sagen. Und diese Deutungen gehen aus von einer Bewegung, die sich im Grunde nach diesem Ereignis genannt hat, nämlich von der sogenannten Pfingstbewegung. Der Pfingstbewegung und auch ihrem sozusagen Zwillingsschwester der charismatischen Bewegung. Sie beziehen sich auch ganz stark auf Apostelgeschichte 2, auf dieses Pfingstereignis. Sie haben als ihr Selbstverständnis die Vorstellung, dass Gott angeblich in der Endzeit noch einmal ein zweites Pfingsten gegeben hätte. Eine neue Geistesausgießung, vergleichbar und parallel zu der, die damals die Begründung der Gemeinde eingeleitet hat. Und dieses falsche Verständnis von Apostelgeschichte 2 und von dem ganzen Pfingstereignis sollten wir heute Morgen miteinander untersuchen, von der Bibel her prüfen, wie es sich wirklich verhält. Auch hier ist der ganz wichtige Grundsatz, den wir auch am Samstag schon angesprochen hatten. Wir müssen alle Dinge, die uns begegnen, alle Lehren, auch alle Erfahrungsberichte, alle Erlebnisse, die uns weitergegeben werden, prüfen anhand des Wortes der Heiligen Schrift. Es ist ganz, ganz wichtig, das, was wirklich von Gott ist und was Gott tut, stimmt überein mit dem, was Gott geschrieben hat in seinem heiligen Wort. Dinge, übernatürliche Dinge, geistliche Dinge, die dem Wort Gottes widersprechen, das müssen wir ganz klar sehen, das ist im Grund dann eine Fälschung, das müssen wir durchschauen lernen. Gott handelt gemäß seinem Wort und auf der anderen Seite wissen wir, dass es in der Endzeit jede Menge falsche Lehren gibt, Missdeutungen, Verdrehungen des Wortes Gottes, mit denen Irrtümer und verkehrte falsche Tendenzen in der Gemeinde gerechtfertigt werden sollen. Und der einzige Weg, wie wir das unterscheiden können, ist, indem wir das Wort Gottes selbst nehmen, es auch studieren. Das fordert ein sorgfältiges Lesen des Wortes Gottes und es fordert vor allen Dingen, dass wir das Wort Gottes im Zusammenhang lesen und verstehen. Der klassische Trick aller Verführer ist, dass sie Bibelworte nehmen und sie aus dem Zusammenhang reißen und ihnen einen anderen verfälschten Sinn unterlegen. Ja, das ist ja das Verwirrende. Sie beziehen sich ja alle auf die Bibel, ob das jetzt die Zeugen Jehovas sind oder die Neuapostolischen oder die Pfingstler. Ja, sie alle argumentieren mit der Bibel. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, wie wird das Wort Gottes denn gebraucht? Wird es recht geteilt, so wie das die Bibel sagt? Ist es gemäß der gesunden Lehre? Ja, dann finden wir eine Übereinstimmung der Lehre mit allen Aussagen der Heiligen Schrift zu dem Thema. Und jede Irrlehre greift einzelne Bibelstellen raus und ignoriert andere, die sie widerlegen würden. Ja? Und deswegen brauchen wir auch ein breite Kenntnis der Bibel, damit wir die Irrlehren durchschauen können. Es genügt nicht, wenn wir da unsere schmalen Lieblingsstellen haben, die wir immer wieder lesen und breite Flächen in der Bibel sind sozusagen weißes Niemandsland für uns. Ja, deswegen, ich sage immer wieder, es ist so wichtig, dass wir die Bibel regelmäßig von vorn bis hinten durchlesen. Und wenn wir sie durchgelesen haben, nochmal und nochmal und nochmal. Und beim 4., 5., 6. Mal passiert etwas. In der Regel, nämlich, dass wir anfangen, Linien zu sehen, Bezüge zwischen einzelnen Bibelstellen, zwischen 1. Mose und Offenbarung, zwischen Apostelgeschichte und Römerbrief und so weiter. Es entsteht ein Beziehungsgeflecht vom Geist Gottes gewoben, wo wir die Bibelworte im Zusammenhang verstehen. Und dann merken wir auch, wenn eine unausgewogene, falsche, verdrehte Lehre ist, dann merken wir, ja Moment, das stimmt ja mit dem nicht überein. Ja? So wie der Herr Jesus, als der Satan ihn verführen wollte mit einem Bibelwort, sich von der Zinne des Tempels zu werfen, gesagt hat, und wiederum steht geschrieben. Der Satan hat gesagt, es steht geschrieben. Ja, also da merken wir schon diesen Missbrauch des Bibelwortes. Ja, das ist in der Bibel vorhergesagt, dass das der Teufel tut. Aber der Herr hat die Schrift gekannt und er hat gesagt, und wiederum steht geschrieben. Und hat damit diese Verführung abgelehrt. Und genauso müssen wir auch lernen zu erkennen, wo widersprechen bestimmte falsche Lehren der Heiligen Schrift und dann vom Wort Gottes her diese Lehren widerlegen. Ich möchte mit uns drei Punkte heute Morgen betrachten. Das erste, gibt Gott mehrere Pfingsten, die Irrlehre von der endzeitlichen Geistesausgießung auf die Gemeinde? Der zweite Punkt ist, die Geistestaufe ein zweiter Segen, Apostelgeschichte 2 und die Irrlehre der Geistestaufe. Und der dritte Punkt ist dann die Frage, die Wundergaben der Apostelzeit und die Gemeinde in der Endzeit. Diese drei Punkte wollen wir heute Morgen mit Gottes Hilfe vom Wort Gottes her betrachten. Ich muss gleich entschuldigend dazu sagen, ich werde sicherlich etwa 1,5 Stunden brauchen, das gleich zur Vorwarnung, und ich werde trotzdem viele Dinge nur streifen können. Wer also sich genauer mit diesen Dingen beschäftigen will, sei auf die Broschüren hinten verwiesen. Dort sind zu diesen Themen ausführliche biblische Auslegungen und Begründungen gegeben, die ich hier nur andeuten kann. Da bitte ich um Entschuldigung. Ja, also das Erste, die Lehre von der endzeitlichen Geistesausgießung. Das gehört zu dem faszinierenden und Anziehenden an der Pfingst- und charismatischen Bewegung, dass sie sich als die Vorhut einer gewaltigen endzeitlichen Erweckungsbewegung verstehen. Das ist eigentlich hauptsächlich durch falsche Prophetien begründet, die seit über 100 Jahren in dieser Bewegung herumgeistern und immer wieder dasselbe sagen. Gott wird am Ende der Zeit eine gewaltige Geistesausgießung geben. Gott wird bewirken, dass Millionen und Milliarden sich bekehren, ganze Völker, ganze Städte, Peter Wenz, Stuttgart für Jesus, ja, 100.000 und so weiter, es werden sich Massen bekehren. Der Hintergrund dafür ist, dass die Pfingstbewegung es immer so verstanden hat, dass Joel 3, eine Stelle, die wir schon betrachtet haben am Samstagmorgen, für die Gemeinde und für die Heidenvölker gilt. Ich will meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Da sagen die Pfingster, das sind alle Menschen. David Wilkerson, ein sehr bekannter pfingsterischer Verführer, der als ganz klar als Falschprophet sich entlarvt hat, hat in seinem Buch Die Vision, das sollte man mal lesen, da hat er 1974 gesagt, was der Geist Gottes ihm alles gezeigt hat, was in 10 Jahren in der Welt passiert, ist natürlich ein strategischer Fehler für einen falschen Propheten, ja, dass er sich so festgelegt hat. Wenn man das also nachliest, nach 20 Jahren, dann kann man nur den Kopf schütteln. Ja. Lauter Falschaussagen, lauter falsche Vorhersagen. Und da hat er drin geschrieben, Gottes Geist wird auch die Zauberer und die Medizinmänner und die Buddhisten erfüllen. Alle Menschen. Ja. Das ist klar, wenn man dieses schwärmerische Verständnis hat. Ja. Also eine endzeitliche Geistesausgießung, den Spätregen, Pfingsten war nur der Frühregen, wir haben den Spätregen zu erwarten. Das ist diese Losung. Und wir dürfen das nicht unterschätzen. Das ist für junge Christen, für ungefestigte Menschen etwas sehr Faszinierendes. Uns selber hat es fasziniert, als wir in der charismatischen Bewegung waren. Diese Vorstellung, du bist in der Vorhut einer gewaltigen Geistesbewegung. Du wirst es sehen, wie Tausende hinter dir herlaufen und sich bekehren. Und die gewaltigen Taten Gottes wirst du sehen. Und es wird alles ganz herrlich und wunderbar. Und du bist an der Spitze. Du bist die Vorhut. Ja, das sagt man den jungen Leuten. Man sagt, durch dich werden die gewaltigen Taten des Geistes geschehen. Ja, ich erinnere mich noch zu einer charismatischen Veranstaltung, so eine junge Frau, weiß gar nicht, ob die wirklich bekehrt war, da haben sie geweissagt und in Zungen geredet, du wirst bis an die Enden der Erde gehen und die Hölle plündern, du wirst in fernen Ländern als Missionarin das Evangelium verkündigen. Ein paar Jahre später habe ich gehört, das ist eine Hausfrau mit 2 Kindern bei Ludwigsburg. Ja, da hat sich gar nichts getan. Aber das klingt begeisternd. Ja, da denkt man, ja, jetzt bin ich da mittendrin im Wirken Gottes und durch mich geschieht Sensationelles. Ja, das ist gefährlich, weil das Fleisch anspricht, den Hochmut, der im Menschen drin ist. Ich bin das auserwählte Werkzeug, durch das der Geist fließt. Und deswegen darf man das nicht unterschätzen, viele junge Christen werden von diesen faszinierenden Parolen angesprochen. Aber wir müssen lernen, dass wir immer wieder sagen, was sagt die Schrift? Sagt denn die Schrift, dass es in der Endzeit auf die Heidenvölker nochmal eine große Geistesausgießung gibt? Wie sieht denn das aus vom Wort Gottes her? Nun, ich kann das wie gesagt nur streifen. Aber wenn wir zum Beispiel anschauen, was der Herr Jesus prophetisch sagt über die letzte Zeit in Lukas 17, über die Menschen und die Welt in der letzten Zeit, dann finden wir da eine ganz entgegengesetzte Linie zu diesen schwärmerischen Erwartungen der Endzeiterweckung. Wir lesen Lukas 17, ab Vers 26. Und wie es in den Tagen Noahs zuging, so wird es auch sein in den Tagen des Menschensohnes. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und vernichtete alle. Ebenso ging es auch in den Tagen Lots zu. Sie aßen, sie tranken, sie kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten. An dem Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und vertilgte alle. Gerade so wird es sein, an dem Tag, da der Sohn des Menschen geoffenbart wird. Also zunächst mal wird ganz klar gesagt hier, die Zeit vor dem Ende, die Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi ist vergleichbar der Zeit kurz vor der Sintflut. Wir hatten das ja gestern. Die Sintflut war eine Zeit, wo die Bosheit und Gottlosigkeit der Menschen sich dermaßen gesteigert hatte, dass Gott vom Himmel her nur noch Gericht senden konnte. Und Noah war ein Prediger der Gerechtigkeit. Er hat die Menschen zur Buße gerufen. Das lesen wir im Neuen Testament. Und dennoch waren es am Ende 8 Menschen, die gerettet wurden. Alle anderen hatten sich verstockt und waren in ihrer Gesetzlosigkeit umgekommen. Genauso Sodom. Wir lesen ganz klar, wenn der Herr 10 Gerechte in Sodom gefunden hätte, hätte er die Stadt verschont. So hat es Abraham gebeten. Und Gott hatte das zugesagt. Aber Gott fand keine 10 Gerechten. Diese Stadt war so gottlos und verstockt, dass nur 3 Menschen mit Mühe errettet wurden daraus letztlich. Und Gott musste das Feuer vom Himmel senden und diese Stadt vertilgen. Und wenn der Herr das so sagt, dann heißt es auch, in der Endzeit finden wir eine zunehmende Bosheit und Gesetzlosigkeit. In der Endzeit finden wir keine Erweckung, keine Massenbekehrung, keine ganzen Völker, die sich zu Christus bekehren, sondern es wird immer weniger geben, die wirklich gottesfürchtig und gläubig sind. Die große Masse wird immer boshafter werden. Sie werden den Sünden Sodoms nachjagen, wie das ja auch heute schon der Fall ist und zunehmend der Fall ist, ja, bis Gott Gericht vom Himmel senden muss. Ich könnte noch viele andere Dinge nennen, wenn wir zum Beispiel finden, die Hure Babylon, die alle Völker der Welt verzaubert hat und mit dem Glutwein ihrer Unzucht berauscht gemacht hat, ja. Das kann ja gar nicht sein, wenn alle Völker sich bekehrt haben zu Christus und Millionen und Milliarden Christen geworden sind, dann wäre das ja so gar nicht möglich. Ja? Oder auch Offenbarung 13, dass die ganzen Völker am Ende den Antichristen anbeten und den Satan anbeten. Ja? Das ginge ja gar nicht, wenn die alle bekehrt gewesen wären. Also die Bibel widerspricht ganz klar diesen schwärmerischen Endzeiterweckungstheorien und die Bibel lehrt eigentlich auch ganz klar, Pfingsten war einmalig. Der Geist Gottes wurde einmal ausgegossen vom Himmel auf die Erde und er bleibt bei der Gemeinde. Er bleibt auf der Erde. Solange die Gnadenzeit ist, wirkt der Geist Gottes in der Gemeinde und durch die Gemeinde, ruft Menschen durch die Verkündigung des Evangeliums zur Buße und zeugt sie von Neuem als Kinder Gottes. Der Geist Gottes bleibt bei der Gemeinde. Ich habe das, denke ich, am Samstag schon erwähnt. Davon ist ganz unabhängig, dass es Zeiten geben kann, wo die Gemeinde durch Unglauben, durch Ungehorsam, durch Untreue das Wirken des Geistes Gottes dämpft und in gewisser Weise blockiert. Dass es also Zeiten der geistlichen Dürre gibt und dann auch wieder Zeiten der Erquickung, der Erweckung. Das hat aber nichts damit zu tun, dass da der Geist neu ausgegossen würde. Ja? Das haben zum Teil auch ernsthafte Christen, die gar nichts mit der Pfingstbewegung zu tun hatten, in dieser Weise ausgedrückt. Übrigens ist interessant, viele falsche Lehren kommen von Evangelisten, die versucht haben, sich in der Lehre zu betätigen. Ja, Torrey war zum Beispiel so einer, ja, der hatte mit seinen schwärmerischen Lehren von der Geistestaufe in gewisser Weise die Pfingstbewegung ein Stück vorbereiten helfen, obwohl er sich selber völlig abgegrenzt hat später und ganz klar gesagt hat, die Pfingstbewegung ist Spiritismus. Aber wenn Evangelisten lehren wollen, dann kommt es manchmal zu solchen Schieflagen, ja, dass sie einfach die Begrifflichkeiten der Bibel, der biblischen Lehre verwechseln und so haben manche gesagt, wenn eine Erweckung kam, das ist eine Geistesausgießung, ein neues Pfingsten. Das stimmt aber nicht. Ja, es gibt nur ein Pfingsten. Der Geist wurde nur einmal ausgegossen. Es gibt aber sehr wohl ein erweckliches Geisteswirken oder aber eine Situation, wo der Geist Gottes betrübt und gedämpft wird durch Verweltlichung, durch Formalismus, durch Untreue. Das ist ganz klar. Ja, wir dürfen um Erweckung beten, um ein vertieftes Wirken des Geistes Gottes dürfen wir beten, aber es ist biblisch falsch zu beten, Herr, gieße deinen Geist neu aus. Ja? Aber aus diesem unklaren Verständnis kam dann auch die falsche Lehre der Pfingstbewegung von den vielen Geistesausgießungen bzw. der großen Geistesausgießung in der Endzeit. Wir möchten doch in aller Kürze noch einmal den Beweistext der Pfingstler untersuchen, Joel 3. Damit wir auch etwas lernen von der Behandlung der Heiligen Schrift in der gesunden Lehre und in der Irrlehre. Ja, wie gesagt, das ist der Beweistext für die Pfingster. Jawohl, da steht's doch, Gott wird seinen Geist ausgießen in den letzten Tagen. Lesen wir das mal. Joel 3, in älteren Bibelausgaben ist es Joel 2, die letzten Verse. In neueren ist es ein eigenes Kapitel. Da sagt der Herr durch den Propheten Joel: Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. Und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr verheißen hat, und bei den übrig gebliebenen, die der Herr beruft. Ja, also die Pfingster sagen, hier steht es geschrieben, ich werde meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch in den letzten Tagen. So wird es geschehen. Alle Menschen werden den Geist Gottes empfangen. Millionen und Milliarden werden in das Reich Gottes kommen. Oder? Was steht denn geschrieben? Genau genommen müssten wir jetzt miteinander den ganzen Propheten Joel lesen. Ich habe ja gehört, dass der Bruder Alexander Seibel das in nächster Zeit tun wird. Das werde ich also auch auf keinen Fall tun. Aber wir können mal eines machen. Wir können einfach mal den Zusammenhang lesen. Die ersten Verse nach Joel 3 und die letzten Verse vor Joel 3. Die Grundregel ist, jede Stelle der Schrift muss in ihrem Zusammenhang verstanden werden. Bloß als Beispiel, wir haben bei den Pfingstern gelehrt bekommen, Matthäus 18, was ihr binden werdet auf Erden, das wird im Himmel gebunden sein. Das ist eine Anleitung zum Binden von Dämonen. Ja? Gott hat es mir geoffenbart, sagen dann die Lehrer. Ja? Da steht hier, damit wir die Dämonen binden können. Wenn ich das vom Zusammenhang her ganz nüchtern lese, dann stelle ich fest, diese Stelle handelt von Gemeindezucht. Die handelt überhaupt nicht von Dämonen, sondern die handelt davon, dass eine Gemeinde einem sündigenden Gemeindeglied Ausschluss auferlegt oder eine Gemeindezucht auferlegt und das auch wieder zurücknehmen kann, wenn derjenige Buße getan hat. Und das wird im Himmel anerkannt, wenn es berechtigt ist. Ja? Hat überhaupt nichts mit Dämonen zu tun. Und genauso, wenn wir hier den Zusammenhang lesen, dann stellen wir ganz schnell fest, wem diese Verheißung eigentlich gilt. Ich lese einfach mal Joel 2, Vers 26 und 27, die zwei Verse vor Joel 3. Und ihr sollt genug zu essen haben und satt werden und den Namen des Herrn eures Gottes loben, der wunderbar an euch gehandelt hat. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und ihr sollt erkennen, dass ich in Israels Mitte bin und dass ich der Herr euer Gott bin und keiner sonst. Und mein Volk soll nie mehr zuschanden werden. Und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen. Eure Ältesten werden Träume haben. Eure jungen Männer werden Gesichter sehen. An wen ist diese Verheißung von der Schrift her gerichtet? Ans Volk Israel. Das ist ganz klar. Ja? Eure Söhne, eure Töchter. Und vorher heißt es mein Volk Israel. Ja, aber wie ist es dann zu verstehen? Alles Fleisch. Nun, dafür müssen wir die Bibel kennen. Wenn wir die Bibel studieren, dann stellen wir fest, im Alten Testament hatten nicht alle Gläubigen des Volkes Gottes den Heiligen Geist. Er war sowieso noch nicht zur Innewohnung gekommen, das haben wir schon am Samstag behandelt. Aber der Geist war nur auf einigen wenigen auserwählten Werkzeugen Gottes. Zum Beispiel auf Mose, auf den Propheten, auf den Priestern und Königen, die Gott treu waren. Diese hatten den Heiligen Geist, bildhaft, sie wurden gesalbt mit Öl, als Bild auch für die Ausrüstung mit dem Heiligen Geist. Aber die Masse des Volkes hatte den Geist nicht. Wir finden das bei Mose, als Josua da eifert, als da der Geist auf zwei Älteste fällt, die eigentlich bei den 70 sein sollten. Da sagt Mose, wollte Gott, das ganze Volk würde weissagen. Aber das war nicht der Fall. Ja, der Geist Gottes war nur auserwählten Werkzeugen gegeben. Aber in der Endzeit, wenn Gott sein Volk wieder annimmt und es sich bekehrt zu ihm, dann tritt es ein in die Segnungen des neuen Bundes und es bedeutet Wiedergeburt und den Empfang des Geistes für jeden Gläubigen, auch für die Knechte und Mägde, ja, auch für die Söhne und Töchter. Und genau das wird hier gezeigt. Ja. Der Geist Gottes wird an jedem gläubigen Israeliten gegeben und das war vorher nicht der Fall. Deswegen auf alles Fleisch in Israel, nicht auf alles Fleisch auf der ganzen Welt. Und das ist auch ganz klar erwiesen, wenn wir jetzt nämlich die Verse nach Joel 3 lesen, dann finden wir, was Gott in dieser Zeit mit den Heidenvölkern tut. Ich lese Joel 4 ab Vers 1, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wende, da werde ich alle Heidenvölker versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen, und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Heidenvölker zerstreut und mein Land verteilt haben. Also hier wird ganz deutlich gesagt, die Heidenvölker sind weit davon entfernt, von dieser Geistesausgießung zu profitieren, sondern sie bekommen Zorngericht in genau derselben Zeit, wo Israel den Geist empfängt. Ja? Gott wird sie blutig richten. Vom Himmel her wird der Messias abrechnen mit den Heidenvölkern. Also das heißt, das ist eine vollkommene Verdrehung der biblischen Wahrheit, diese Irrlehre der Pfingstler, dass Gott seinen Geist auf alle Menschen ausgießen würde. Ja? Das genaue Gegenteil ist der Fall. Ja? Gott gießt seinen Geist nur auf sein auserwähltes Volk Israel aus, und die Heidenvölker werden in dieser Zeit blutiges Gericht erfahren. Also sobald wir studieren, sobald wir die Dinge im Zusammenhang lesen, ich habe auch vorher erwähnt, auf dem Berg Zion in Jerusalem wird Rettung sein, nicht überall auf der Welt. Ja? Es wird ganz genau festgelegt in Joel 3, wo das Heil sein wird zu diesem Zeitpunkt. Ja? Das wird einfach großzügig weg erklärt, und damit geschieht eine schwerwiegende Verfälschung der biblischen Wahrheit. Ja, was bedeutet die Pfingstbewegung denn dann? Die Pfingstbewegung bedeutet, dass ein betrügerischer, ein verführerischer Irrgeist ausgegossen wurde auf Menschen, die selbst in der Verführung und in der Lüge gelebt haben. Es ist wichtig, das wissen die wenigsten Leute. Wie ist die Pfingstbewegung geschichtlich entstanden? Das ist ganz interessant und hat eine erschreckende Logik. Die Pfingstbewegung entstammte aus der schwärmerischen Heiligungsbewegung. Wir müssen das ja feststellen, dass in der Gefolge von John Wesley, der selber sicher ein gesegnetes Werkzeug Gottes war, der aber auch einige lehrmäßige Fehler hatte, ist auch so ein Evangelist, der sich in der Lehre versucht hat, ja, dass da eine falsche, unnüchterne Heiligungsbewegung entstanden ist. Eine der ganz schlimmen Lehren dieser Bewegung war die Irrlehre vom reinen Herzen. Ich kenne die ein bisschen, ich hatte die selber eine Zeit lang. Heilsarmee, Booth Clibborn vertreten solche Sachen. Margarete von Brasch, da gibt es so ein paar so Lehrer, die sagen, durch eine einmalige Heiligung und völlige Weihung und Hingabe erlebt man eine Reinigung des Herzens, und damit ist man völlig frei von sündlichen Begierden, man kann nicht mehr sündigen und hat keine Sünde mehr. Sündlos vollkommen. Ja? Das ist ganz interessant, man berichtet, der Jonathan Paul, der Begründer der Pfingstbewegung in Deutschland, hatte auch diese Irrlehre vom reinen Herzen. Und dann hat er so in Brüderkreis geprahlt und gesagt, ich habe meinen alten Adam schon viele Jahre nicht mehr gesehen. Und dann haben einige von den Brüdern, die mit ihm zusammen waren, gesagt, aber wir hatten umso viel mehr Mühe mit ihm. Ja? Das ist nämlich etwas humorvoll, aber ihr Lieben, so ist das nämlich. Das ist eine furchtbare Betrug und Selbsttäuschung, wenn man so etwas glaubt. Ja, ich bin ohne Sünde. Ich sündige nicht mehr. Ja, was sagt denn die Bibel? Die Bibel sagt sehr wohl, unsere Herzen sind gereinigt durch das Blut Jesu Christi, aber wir sind nicht sündlos vollkommen. Wir alle verfehlen uns vielfach, sagt Jakobus. Ja, wir sind gereinigt in dem Maß, wie wir im Lichte leben, uns reinigen lassen von dem Blut Jesu Christi. Wenn wir gesündigt haben, dürfen wir das bekennen. Das ist herrlich. Wir sind der Stellung nach gerecht und geheiligt, aber in unserem Wandel straucheln wir immer wieder und wir sind unvollkommen. Und ich möchte noch mal lesen, und das ist nämlich ein ganz ernster Zusammenhang, was in 1. Johannes 1 steht. Vers 8 und Vers 10. Da sagt das Wort Gottes, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so verführen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Und dann nochmal in Vers 10, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, so machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Also das ist eine ganz schwerwiegende Sünde, wenn ein Christ behauptet, ich bin sündlos vollkommen. Ja, damit ist er im Grund vom biblischen Glauben abgerutscht und hat Gott öffentlich zum Lügner erklärt. Was sagt denn Gott? Da ist keiner, der Gutes tut, sind alle abgewichen, alle verdorben. Und es ist auch ganz klar, die Bibel sagt, wir sind zwar Gerechte nach unserer Stellung, aber wir haben immer noch unser Fleisch. Solange wir hier auf der Erde sind, ist das Fleisch mit seinen sündlichen Begierden und Versuchungen noch an uns. Es haftet uns an und wir haben Befreiung vom Fleisch nur im Glauben in dem Maß, wie wir in Christus wandeln. Und niemand von uns wandelt jede Sekunde vollkommen in Christus. Ja? Das ist unser Problem. Wenn wir vollkommen in Christus wandeln, dann sündigen wir auch nicht. Dann haben wir völligen Sieg über die Sünde. Aber kein sterblicher Mensch kann diesen Wandel in Vollkommenheit über lange Zeit durchhalten. Ja, wir straucheln, wir rutschen ab, wir verlieren den Herrn aus den Augen und sofort meldet sich unser Fleisch und wir kommen in Sünde. Wir dürfen uns davon reinigen, ja, aber wir sind nicht sündlos vollkommen. Ja, nun hat aber genau solche Leute, die Gott zum Lügner gemacht haben, von denen Gottes Wort sagt, sie haben sich selbst betrogen, die haben die Pfingstbewegung erfunden. Sie haben nämlich gesagt, wenn wir jetzt sündlos vollkommen sind, ein völlig reines Herz haben, dann erst kann Gott die Geistestaufe geben und seinen Geist in uns geben. Vorher geht es gar nicht. Ja? Und das bedeutet, sie haben eine erste Stufe der Heiligung nach der Wiedergeburt betrachtet, die vollkommene Durchheiligung, das reine Herz, und dann eine zweite Stufe, das war die Geistestaufe. Und sie haben dann aufgrund von Joel 3 gefastet und gebetet und gesagt, gieße deinen Geist aus, gib uns deinen Geist. Das klingt fromm, ihr Lieben. Manche sagen, Lukas 11, wir sollen um den Geist bitten. Das galt aber vor Pfingsten. Das haben die Jünger als Ermunterung bekommen vor Pfingsten. Und wie finden wir sie vor Pfingsten? Alle einmütig im Gebet. Sie haben um den Geist gebeten. Aber dann kam der Geist und seitdem lesen wir nirgends mehr, dass man um den Geist Gottes bitten soll. Das ist auch nicht der Weg, wie man zur Wiedergeburt kommt, sondern wir müssen Buße tun und den Herrn Jesus in der Bekehrung annehmen. Dann haben wir den Geist ganz automatisch. Denn wenn wir Christus haben, dann haben wir alles. Dann haben wir auch den Geist. Da kommen wir nachher noch drauf. Ja? Also, diese Leute haben in der Lüge gelebt und dann sendet Gott diesen Leuten einen Lügengeist. Versteht ihr das? Das war ein Gericht. Verstehen wir, was die Bibel in 1. Petrus 4 sagt? Ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir in der Endzeit diese Linien aus dem Wort Gottes verstehen. 1. Petrus 4, Vers 17 lesen wir, denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu glauben? Also das Gericht muss beim Haus Gottes beginnen. Und diese Ausgießung eines falschen, lügnerischen Geistes auf Christen, die in der Lüge gelebt haben, war ein Gericht, ein endzeitliches Gericht. Wir lesen ja von der Endzeit und es muss sich ja erfüllen, 1. Timotheus 4, 1, und es ist genau das Wesen der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Es hat seine erste Erfüllung in der katholischen Kirche gehabt. Ja, wir lesen ja vorher von der Enthaltsamkeit von der Ehe, wobei das haben einige schwärmerische Pfingstler auch gelehrt. Ich weiß da bei uns auch so einige, die gesagt haben, man muss praktisch sich von der Ehe enthalten, damit man mehr Vollmacht bekommt und solche Sachen. Ja, also solche schwärmerischen Lehren waren da auch in der Pfingstbewegung mit drin. Das Wesen der Pfingstbewegung sind irreführende Geister und Lehren von Dämonen. Und das geschah im Wege des Gerichts. Ich lese mal Jesaja 29, Vers 9 bis 11. Da finden wir schon im Alten Testament, dass die Ausgießung eines betrügerischen Geistes ein Gericht über das untreue Volk Gottes war. Jesaja 29, von Vers 9 bis 11. Und das wollen wir mal unter dem Hintergrund lesen, sich die Szenen mal von dem Toronto-Segen, von diesen taumelnden und zitternden und trunkenen Pfingstlern und Charismatikern vorzustellen, wie sie umfallen und schreien. Ja, stutzt und staunt, lasst euch verblenden und erblindet. Sie sind trunken, aber nicht vom Wein. Sie schwanken, aber nicht vom Rauschtrank. Denn der Herr hat über euch einen Geist tiefen Schlafes ausgegossen. Man könnte auch sagen, einen Geist der Bewusstlosigkeit. Also das sind die Leute, die da rückwärts hinstürzen und da liegen bewusstlos. Und er hat eure Augen, die Propheten, verschlossen und eure Häupter, die Seher, verhüllt. Darum ist alle Offenbarung für euch geworden wie die Worte eines versiegelten Buches. Leute, die unter diesem falschen Pfingstgeist stehen, die können die Bibel nicht mehr richtig verstehen. Ich weiß noch, wie ich einmal gefastet und gebetet habe, in einer Zeit, wo mir der Epheserbrief wichtig wurde. Ich wollte diesen Brief lesen und verstehen. Ich habe gelesen und ich habe nichts im Kopf gehalten. Ich konnte den Epheserbrief nicht verstehen. Ich konnte ihn nicht aufnehmen, obwohl ich sicher war, da stehen ganz wichtige Wahrheiten für mich drin. Ja? Also das ist ganz konkret ein Geist der Verblendung, der uns die Schrift verschließt und die Menschen verführt, auf Visionen, Stimmen und falsche Offenbarungen zu hören. Wenn man dieses einem gibt, der lesen kann und zu ihm sagt, lies das, so antwortet er, ich kann nicht, weil es versiegelt ist. Oder Jesaja 28, auch das ist so eine Sache, wo es heißt, er, der, Vers 12 und 13, er, der zu ihnen gesagt hatte, das ist die Ruhe, erquickt den Müden und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht hören. Und so soll auch ihnen das Wort des Herrn werden, Vorschrift auf Vorschrift, Vorschrift auf Vorschrift, Satzung auf Satzung, Satzung auf Satzung, hier ein wenig, da ein wenig, damit sie hingehen und rückwärts hinstürzen, zerbrochen und verstrickt und gefangen werden. Das ist Gericht. Und das ist genau das, was in der Pfingstbewegung passiert ist. Dieser falsche Geist wurde ausgegossen. Dieser falsche Geist hat von vornherein schon Trunkenheit bewirkt, Bewusstlosigkeit, Ekstasezustände, Zittern, Schreien, dass die Menschen sich wie die Tiere benommen haben, wie Schlangen auf der Erde rumgekrochen sind. Das war damals schon so, wie es auch in dem falschen Toronto-Segen der heutigen Zeit zu beobachten war. Und es gab falsche Prophetien. Interessanterweise hauptsächlich Frauen, die da benutzt worden waren, ja, die dann da als Sprecher und Propheten in den Gemeinden groß wurden. Es gab Lügenprophetien, falsche Heilungen, Zungenreden. Und damit war ein Geist des Betruges und des Irrtums in die Gemeinde hineingekommen und hat die Menschen irregeführt. Jesaja 19, Vers 14, auch noch so eine Bibelstelle, die zeigt, dass das ein Gericht Gottes ist, die Ausgießung eines falschen Geistes. Da heißt es, der Herr hat einen Taumelgeist unter sie ausgegossen, die Führer Ägyptens, sodass sie Ägypten in all seinem Tun irreführen, wie ein Trunkener herumtaumelt in seinem Erbrochenen. Und genauso war das eine endzeitliche Geistesausgießung, letztlich der Verführung, eine Vorerfüllung und anfängliche Erfüllung von 2. Thessalonicher 2. Und das ist auch eine wichtige Stelle zum Verständnis der Pfingst- und charismatischen Bewegung. Da geht es um die Wiederkunft des Antichristen, um das Ankommen des Antichristen. Da heißt es in Vers 9, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt und der Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Darum wird ihnen Gott eine wirksame Kraft der Verführung senden, sodass sie der Lüge glauben, damit alle gerichtet werden, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern Wohlgefallen hatten an der Ungerechtigkeit. Also das wird gesagt von dem Höhepunkt der antichristlichen Zeit. Ja? Aber wir haben auch schon in der vorantichristlichen Zeit solche verführerischen und betrügerischen Kräfte und Zeichen und Wunder. Und genau da spielt die Pfingstbewegung eine ganz entscheidende Rolle. Sie bringt falsche Prophetie, sie bringt falsche Zeichen und Wunder, da kommen wir noch drauf. Und sie ist das Ergebnis eines betrügerischen Geistes, der in der Christenheit seit der Pfingstbewegung wirksam ist. Das ist eine ganz interessante Anekdote, dass jetzt in der Geschichte der Pfingstbewegung ein führender Charismatiker darauf hingewiesen hat, dass der Papst, der damalige Papst 1901, am Ende des Jahrtausends gebetet hätte öffentlich, dass doch Gott seinen Geist senden solle auf die Christenheit. Ja? Und die Pfingstbewegung sei eine Antwort auf das Gebet dieses Papstes gewesen. Nun, wenn es eine war, dann war es eine im verführerischen Sinn. Ja? Also da kam ein falscher Geist. Ein Geist, der übrigens auch die Ökumene und alle möglichen unbiblischen Irrlehren fördert und unter der Christenheit ausbreitet wie ein Sauerteig. Ja? Also ganz im Gegensatz, es geht überhaupt nicht darum, dass es eine endzeitliches Pfingsten gäbe, eine endzeitliche Geistesausgießung des echten Geistes, der ist nur einmal gegeben, sondern es gibt eine endzeitliche Ausgießung eines trügerischen Geistes und eines Geistes der falschen Prophetie, und genau darum handelt es sich in der pfingstencharismatischen Bewegung. Nun, wir wollen die zweite Zentrallehre der Bewegung auch betrachten im Hinblick auf Apostelgeschichte 2, nämlich die sogenannte Geistestaufe als zweiten Segen. Das wird unter anderem begründet mit Pfingsten, mit den Jüngern. Die Pfingster sagen, schaut euch die Jünger an, die waren doch bekehrt, die waren doch gläubig. Aber wie waren sie denn vor Pfingsten? Und das ist ja durchaus richtig. Sie waren feige, sie waren hin und her gerissen, sie hatten keinen rechten Zeugenmut, wo es drauf ankam. Sie hatten auch kein rechtes Verständnis für den Herrn und seine Wege. Stimmt doch. Ja, stimmt durchaus. Und wenn wir uns ansehen, wie Petrus nach Pfingsten auftritt, dann ist es einfach eindrucksvoll. Ja, man merkt genau, dieser Mann ist vom Geist Gottes erfüllt und jetzt hat er plötzlich Mut. Er hat sich vor einer Magd versteckt im Hof des hohen Priesters. Ja, und jetzt steht er vor dem hohen Rat, vor diesen ganzen Leuten, die den Herrn umgebracht haben, und sagt, urteilt selbst, ob es recht ist, Gott mehr zu gehorchen als euch. Ja, euch mehr zu gehören als Gott. Also er war mutig, er hatte Kraft, gar keine Frage. Aber kann man sagen, die Jünger sind vergleichbar mit uns? Das sagen ja die Pfingster. Ein normaler Christ ist wie die Jünger, er ist zwar bekehrt, aber er hat den Heiligen Geist noch nicht. Ja, er braucht erst den Geist, damit er richtig kraftvoll als Christ leben kann. Natürlich brauchen wir den Geist Gottes, um als Christen kraftvoll leben zu können. Aber die Bibel lehrt ganz klar, das haben wir das letzte Mal auch betrachtet bei Apostelgeschichte 2, der Geist Gottes, der wird empfangen bei der Bekehrung und Wiedergeburt. Ja? Die Jünger waren eine Ausnahme. Warum? Sie waren bekehrt und gläubig zu einem Zeitpunkt, wo der Geist noch gar nicht gegeben war. Ja? Der Geist konnte erst gegeben werden, nachdem der Herr sein vollkommenes Sühnopfer, seinen Tod, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt und seinen hohen priesterlichen Dienst, wo er das Blut ins innerste Heiligtum gebracht hat. Erst nachdem das vollendet war, konnte der Geist auf die nunmehr geheiligten und gereinigten Gläubigen ausgegossen werden. Vorher gab es keine Innewohnung des Geistes. Und deswegen ist es falsch zu sagen, die Jünger, ja, denn die waren in einer anderen Situation als wir. Wir sind, die wir uns nach Pfingsten bekehrt haben, uns geht es so wie Cornelius. Ja? Der Mensch hört das Evangelium, er glaubt und in dem Moment empfängt er den Geist. Ja? Und dann danach die Taufe. Nicht umgekehrt, sondern das heißt eine ganz klare Reihenfolge. Und so ist es auch im Prinzip bei uns nach der Lehre der Briefe. Der Gläubige empfängt den Heiligen Geist im Moment der Bekehrung und Wiedergeburt. Und wenn er den Geist nicht hat, Römer 8, wer den Geist Christi nicht hat, der ist nicht sein. Der ist gar noch nicht ein Kind Gottes, ist einfach nicht gläubig. Ja? Aber jede echte Bekehrung und Wiedergeburt bedeutet auch, der Mensch hat den Geist Gottes empfangen. Es gibt keinen zweiten Segen. Ja? Die Bibel sagt ganz klar, Epheser 1, Vers 3, und das ist eine ganz wichtige Lehre, da heißt es ja, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. In Christus sind wir gesegnet. Jeder Gläubige hat ein Paket des Segens empfangen, in dem Moment, wo er wiedergeboren wurde. Ja? In dem Moment, wo er Christus empfangen hat, hat er alles empfangen. Es gibt nichts danach. Das ist ganz einfach. Römer 8. Er, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ja? In Christus haben wir die Fülle. Und zwar jedes kleinste und schwächste Kind Gottes genauso wie ein erfahrener, bewährter Gottesmann. Ja? Wir haben alles Gleiche. Genau das Gleiche. Sag ich mal, Komplettpaket. Ja? Die Frage, wie wir es gebrauchen, wie wir die Kraft und den Segen erfahren und ausleben und im Dienst gebrauchen. Das ist ganz unterschiedlich, das ist ganz klar. Ja, das ist genauso, wenn wir als Eltern unseren Kindern jedem von mir aus ein Auto und 10.000 Euro schenken könnten, ja, dann muss man mal feststellen, was die einzelnen Kinder so damit machen, ne? Das eine, das nimmt das gleich und gibt dieses Geld für eine Reise aus, ne? Und der andere, der spart es und setzt es bewusst ein. Der dritte spart nur und macht gar nichts draus, ja. Ah, das ist ganz unterschiedlich. Aber jeder hat die gleiche Gabe. Und so ist es auch bei den Kindern Gottes. Wer Christus empfangen hat, hat alle Segnungen Gottes in Christus aus Gnaden geschenkt bekommen. Und nun ist es eine Frage der Gesinnung und des Wandels. Ist es jemand, der wirklich in der Fülle und Kraft des Heiligen Geistes wandelt, dem Herrn dient? Oder ist es jemand, der diese Gnadengaben brach liegen lässt und verschwendet und dass sie immer weniger bei ihm wirksam werden? Das gibt große Unterschiede. Der eine freut sich am Frieden und der Kraft Gottes jeden Tag mehr. Und der andere, wenn er in Sünde lebt, in Ungehorsam, in Untreue, der erlebt die Kraft Gottes immer weniger und hat immer weniger Frieden und Freude. Aber es ist trotzdem sein Erbteil. Es ist seine Schuld, wenn er es verschwendet und falsch gebraucht. Ja? Also die biblische Lehre sagt ganz klar, der volle Segen am Anfang der Bekehrung. Ja? Es gibt keinen zweiten Segen und auch keine dritte Stufe und vierte Stufe. Es gibt nur, was unser Bruder auch vorher gelesen hat, Kolosser, wie ihr Christus den Herrn empfangen habt, so wandelt auch in ihm. Ja? Wir haben ihn empfangen durch Glauben, wir dürfen im Glauben und im Gehorsam wandeln und dann nehmen wir zu. Dann wachsen wir in der Gnade, wenn es gesund läuft. Ja? Also das ist die biblische Lehre. Und die Gefahr ist eben, dass man schaut auf die Erscheinungsformen, dass man schaut auf sensationelle äußere Dinge, die auch in der Apostelgeschichte berichtet werden. Ja, diese Pfingstler haben eben auch gesagt, ja, wenn wir die Geistestaufe haben, dann müssen wir auch Zungen reden können. Weil in Apostelgeschichte 2 war ja das Zungenreden das Zeichen von der Geistestaufe. Ja? Wenn wir das genau studieren, stimmt es überhaupt nicht. In der Apostelgeschichte waren nur an drei ganz bestimmten Punkten, die heilsgeschichtlich Schlüsselmomente waren, das Zungenreden zusammen mit dem Empfang des Geistes aufgetreten. Ja? Als die 3000 sich bekehren, habt ihr da irgendwas gelesen von Zungenreden? Nee. Ja? Genauso an vielen anderen Stellen, wo Bekehrungen stattfanden, wird überhaupt nicht das Zungenreden erwähnt, ja, sondern es war an diesen heilsgeschichtlichen Eckpunkten, nämlich in Samaria noch und bei den Johannesjüngern außer Pfingsten, wo das Zungenreden erwähnt wird. Immer waren Juden die Zuhörer und es ist nicht gekoppelt an den Empfang des Geistes, denn die Lehrbriefe sagen uns, 1. Korinther 12, reden alle in Zungen, alle Wiedergeborenen? Die Antwort ist nein. Ja, das war eine Gabe, die nur Einzelnen gegeben war, nicht allen. Ja, also das heißt, es war gar kein Zeichen des Heiligen Geistes. Aber danach hat man sich ausgestreckt. Man wollte das Sensationelle. Man wollte die Kraftwirkung. Ja, und das ist genau der Betrug des Satans. Wisst ihr, wenn wir die biblische Lehre ernst nehmen, dann wissen wir, jeder hat den Geist Gottes empfangen und zwar als Person. Das ist nämlich auch nochmal so eine Irrlehre. Die Charismatiker und Pfingstler behandeln den Heiligen Geist wie eine unpersönliche Kraft. Ja, die sagen zum Beispiel, du hast nur ein bisschen was vom Heiligen Geist bekommen. Die Fülle fehlt dir noch, da brauchst du die Geistestaufe. Ja, aber die Bibel sagt eines, der Geist Gottes ist eine Person. Wir können nicht nur ein bisschen vom Geist Gottes empfangen. Entweder wohnt er in uns, und zwar dann mit seiner ganzen Fülle eigentlich, ja, oder er wohnt gar nicht in uns, aber er wohnt nicht nur halb. Ja, also wenn wir den Geist empfangen haben, dann haben wir auch die Fülle empfangen. Wir leben die Fülle nicht aus, aber das ist unsere Verantwortung. Ja? Empfangen haben wir sie. Sie ist potenziell da. Ja? Und wenn ich das so sehe, dass der Geist Gottes eine Quelle lebendigen Wassers in mir ist, so wie es der Herr in Johannes 4 gesagt hat, die zum ewigen Leben fließt, dann muss ich auch umgekehrt sagen, wenn ich jetzt von dieser Quelle nur noch so ein kleines Rinnsal in meinem Leben erlebe und verspüre, dann liegt das nicht darin, dass Gott mir zu wenig gegeben hat. Gott hat mir die Fülle gegeben. Dann liegt es darin, dass offensichtlich in der Quelle jede Menge Steine, Dreck und Schmutz liegen müssen, die den Fluss des Lebenswassers hindern. Denn das ist die biblische Lehre. Dort, wo ich Mangel habe an der Fülle des Geistes, muss ich Buße tun und die Dinge ausräumen, die den Geist Gottes in meinem Leben hindern und blockieren und betrüben. Ja? Ungehorsam, Verleumdungen, Verstrittenheit mit meinem Bruder oder meiner Schwester, Hadern mit Gott, Unglauben, falsche Lehren. Da gibt es so manche Dinge in unserem Leben, die können den Fluss des Geistes Gottes blockieren und hindern, sodass nur noch ein betrübliches Rinnsal ist, wo eigentlich ein erquickender Bach sein sollte. Ja? Die Bibel sagt uns übrigens, der Geist Gottes ist uns gegeben, dass wir ihn weitergeben. Ja? Von dessen Leib sollen Ströme lebendigen Wassers wegfließen. Ja? Wenn wir alles bloß für uns behalten wollen, dann wird das auch ein Rinnsal. Ja? Wir sollen das für andere gebrauchen. Dann haben wir auch Kraft und dann strömt sie nach, wenn wir sie weitergeben. Ja, das ist das Geheimnis, ein dienendes, ein hingegebenes Leben, ein Leben, das in der Hingabe an Christus geführt wird, in aller Einfalt des Glaubens. Das ist ein geisterfülltes Leben, ein kraftvolles Leben. Da brauchen wir keinen zweiten Segen. Im Grund, der Teufel verführt Christen, in deren Leben der wahre Heilige Geist nicht mehr so richtig wirken kann, dazu, sich zu einer fremden Quelle zu wenden. So wie es Gott durch den Propheten Jeremia sagen muss, mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen und haben sich Brunnen gegraben, rissige Brunnen, die das Wasser nicht halten können. Das ist der falsche Pfingstgeist. Und wisst ihr, wir haben das ja erlebt, dieser falsche Geist gibt sehr wohl ein Gefühl der Kraft. Eine Euphorie kann entstehen, wenn man da in so einer Pfingstversammlung ist und am Lobpreis teilnimmt. Ja? Aber wisst ihr, was passiert, wenn man zu Hause ist? Und am Montagmorgen, da geht's ins Loch. Ja, das ist wie beim Rausch, danach kommt der Kater. Ja, das ist Trunkenheit, eine giftige Trunkenheit. Und deswegen, die Leute landen ganz unten. Und dann müssen sie wieder Lobpreis-CDs hören oder am Dienstag gleich wieder zu ihren Gurus rennen und dort wieder sich aufpulvern lassen durch so eine Veranstaltung. Das ist nicht die echte Kraft des Geistes. Weil wisst ihr, die Kraft des Heiligen Geistes, die ist auch im Leiden da. Die ist auch im Alltag da. Die Freude des Heiligen Geistes ist nicht irgendeine trunkene Euphorie, wenn man da im Lobpreis tanzt und schwankt, sondern die Freude des Heiligen Geistes ist etwas, das kann auch in Krankheit und Schmerzen und Schwierigkeiten da sein. Ja? Das trägt uns durch im Alltag. So haben wir das dann danach auch erleben dürfen, als wir uns von diesem Schwarmgeist gelöst haben. Ja? Also es ist eine falsche Kraft. Und es ist ganz typisch, ein heidnisches Verständnis auch von Kraft und geistlichen Dingen, die da den Charismatikern und Pfingstlern zugrunde liegen. Ich bin immer erinnert worden an den Simon, den Zauberer. Die Charismatiker denken genauso wie er im Prinzip. Apostelgeschichte 8, Vers 19, was lesen wir da? Ich lese schon mal ab Vers 18. Als aber Simon sah, dass durch die Handauflegung der Apostel der Heilige Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und sprach, gebt auch mir diese Vollmacht, gebt auch mir diese Kraft. Und das ist genau die Haltung der allermeisten Charismatiker. Da gibt es sicher auch aufrichtige Seelen, das möchte ich gar nicht bestreiten. Aber es ist ein Hunger nach Power. Das ist der Begriff. Send the power. Sende die Kraft. Ja? Ich will Kraft sehen, ich will etwas spüren, ich will etwas fühlen. Ich will ein Kanal von Kraft sein. Ja? Wenn die Leute dann die Hände aufgelegt bekommen haben, dann sagen sie, oh, da ist Feuer durchgeströmt, ich habe was gespürt. Da war was Göttliches, ja? Dabei war es was Teuflisches. Ja? Spüren und fühlen und schauen, nicht glauben. Nicht mit dem Herrn rechnen im nüchternen Glauben, sondern man will Erlebnisse haben, Erlebnisse der Kraft. Und das schickt einem der Teufel. Ja? Aber diese Kraft ist zerstörerisch. Diese Kraft führt dich auf Höhen der Euphorie und diese Kraft führt dich dann in dunkle Finsternisse, wo die Menschen an ihrem Heil zweifeln, wo sie Selbstmordgedanken haben, Depressionen, wo sie Lästergedanken haben, unreine Gedanken. Ja? Das ist so oft hört man das, wenn die Leute diese Geistertaufe empfangen haben. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann sagen sie, du hast einen Dämon. Du musst ausgetrieben werden. Und dann landen die Leute in der Mühle des Befreiungsdienstes. Ja? Wo immer ein Dämon nach dem anderen ausgetrieben wird. Und in Wirklichkeit fährt er nicht aus, sondern fährt hintenrum wieder ein und dann kommen zwei neue mit. Ja? und es wird immer schlimmer mit den Menschen. Ja, es ist alles erlebt, ihr Lieben. Das sind Dinge, deswegen landen viele Pfingstler und Charismatiker irgendwann mal in der Psychiatrie. Ja, das ist eine altbekannte Tatsache, dass in Psychiatrien überdurchschnittlich viele Pfingstler und Charismatiker sitzen. Ja. Also das ist ein trügerischer Geist. Ein Geist, der einen Anschein von Kraft und Vollmacht vermittelt. Gefälschte Gaben, da komme ich noch drauf, aber nicht das Echte. Und schaut, im Grund ist es eine furchtbare List des Teufels, die hinter dieser falschen Lehre der Geistestaufe steckt. Wenn wir es mal ganz nüchtern sehen, dann sagt der Teufel durch diese falschen pfingstlerischen Lehren, schau mal her, junger Christ, du hast Christus angenommen, aber du hast noch nicht alles. Gott hat dir noch etwas vorenthalten. Das Wichtigste für dein geistliches Leben fehlt dir noch, nämlich der Geist, der Heilige Geist, den hast du noch gar nicht. Ja? Und dann sagt er, jetzt geh zu uns, hol dir die Handauflegung, hol dir die Kraft. Dann wirst du ein sieghaftes, glückliches Christenleben führen. So wird das gemacht. Aber die Bibel sagt, der Gläubige hat den Heiligen Geist, wenn er wirklich gläubig ist, schon längst empfangen. Und wenn er nun anfängt, irregeführt durch die Pfingstler zu beten, Herr, gib mir doch endlich deinen Geist, gib mir deinen Geist, dann ist es nicht fromm, dann ist es nicht gläubig, sondern es ist Unglaube und macht Gott zum Lügner. Ja, wir verleugnen die Zusagen Gottes, dass wir den Geist doch längst empfangen haben. Ja, und deswegen führt das auf eine Abwärtsschiene. Auch bei Leuten, die in gewisser Weise aufrichtig sind. Ja, es führt zu einem geistlichen Niedergang. Und wenn dieser falsche Geist empfangen wird, dann richtet er ein Zerstörungswerk, ein irreführendes Werk an den Seelen der Menschen an. Sie werden nun gelenkt, nicht mehr auf das Wort Gottes zu horchen, nicht mehr in Nüchternheit auf den unsichtbaren, erhöhten Herrn zu blicken, sondern sie blicken auf Visionen. Wir müssen etwas schauen, etwas fühlen und etwas spüren. Das ist die Schiene der Charismatiker. Ja? Sie blicken darauf, ob sie sich erlöst fühlen. Und wenn sie dann in der Depression sind, dann sagen sie, Gott hat mich verlassen. Ja? Wenn sie in der Finsternis sind, ich habe auch mal so eine arme junge Frau kennengelernt von den Charismatikern, die hat gesagt, ich komme in die Hölle, ich komme in die Hölle, ich komme in die Hölle. Ja? Und hat dann aus dem Fenster geguckt, beim Autofahren hat er Dämonenfratzen gesehen am Steuer von einem anderen Auto. Ja? Die war völlig durch den Wind. Ja? Und wir haben ihr gesagt, tu Buße, sag dich los von diesem Geist. Und es war ganz interessant, sie hat gesagt, ich habe ein Erlebnis gemacht, eine Engelerscheinung, irgendetwas, wo sie offensichtlich eine tolle Berufung empfangen hat, wo sie also ein falscher Lichtsengel gesagt hat, du bist etwas ganz Auserwähltes, ja? Und wo sie ein schönes Glücksgefühl hat, gesagt, das will ich nicht lassen. Hat sich geweigert, sich loszusagen von dem Geist. Wir konnten ihr nur sagen, dann wirst du nicht frei. Dann bleibst du in deinem Elend, ja? Und so ist sie von uns weggegangen. Wir haben versucht, einige Zeit zu helfen, ja? Das sind oft solche Dinge, ja? Schwärmerische Glückserfahrungen wie ein Drogentrip, ja? Man meint, man hat den Himmel gesehen, Gott berührt und in Wirklichkeit war es Lug und Trug, ja? Aber wer an so etwas festhält, wird nicht frei. Ja? Es gibt nur eines, wenn man diese falsche Geistertaufe empfangen hat, Buße tun, sich lossagen von ganzem Herzen und dann wird man auch frei. Und dann kann der echte Geist Gottes wieder sein, erbauendes und erquickendes Werk in unserer Seele tun. Vorher war er betrübt und gehindert. Also diese Irrlehre leugnet die Allgenugsamkeit Christi. Das ist also eine Lehre, die sich direkt gegen den Herrn wendet. Ja? Die Bibel sagt nämlich, wenn jemand Christus hat, dann hat er alles. Er braucht nichts mehr. Ja? Und es ist doch so herrlich, wenn wir das im Glauben ergreifen können. Das durfte ich als junger Christ einmal wirklich auch so erfahren. Christus ist meine Gerechtigkeit, mein Friede, meine Weisheit, meines Lebenskraft, mein Schirm und Schild. In Christus habe ich alles, ich brauche nichts mehr. Ja, Luther sagt es so schön im Psalm 73, wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Ja, das ist Allgenugsamkeit. In Christus haben wir die Fülle. Und genau von dieser biblisch zentral wichtigen Wahrheit lenkt die falsche Lehre der Geistertaufe ab. Ja? Sie sagt, nein, nein, in Christus hast du nicht die Fülle. Du musst noch woanders hingehen, um noch etwas Wichtiges zu empfangen. Und das ist die Lüge der Schlange. Ja? Lasst uns deswegen auch wirklich uns wieder darauf besinnen, wir haben in Christus alles. Wir haben auch die Fülle des Geistes als Verheißung für uns. Es liegt an unserem Herzens, Wandel, an unsere Herzenshaltung zum Herrn, wie viel wir von dieser Fülle wirklich empfangen und ausleben. Und da dürfen wir zunehmen, da dürfen wir wachsen, da dürfen wir auch Buße tun, uns neu dem Herrn Jesus weihen und zur Verfügung stellen, bedingungslos, und dann kann er uns auch ganz neu mit seiner Kraft erfüllen und gebrauchen. Ja, das ist eigentlich die biblische Alternative zu dieser fragwürdigen und verkehrten Geistertaufe. Ich möchte das noch einmal kurz betonen. Was geschah zu Pfingsten eigentlich mit den Gläubigen? Das wird nicht gesagt. Ich habe das am Samstag erwähnt. Das finden wir nicht in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist kein Lehrbuch, sondern ein Geschichtsbuch. Wir finden es in den Briefen. Was passierte mit den Jüngern in dem Moment, wo dieses Rauschen kam? Da passierte gar nichts Sensationelles. Es war alles innen verborgen. Ja? Die größten göttlichen Wunder sind ganz stille Wunder. Ja? Das ist nicht, wenn jemand da in Zungen redet oder Heilungen erfährt, sondern das größte Wunder, das es überhaupt gibt, das ist die Wiedergeburt eines finsteren, toten, steinernen, sündigen, eigensüchtigen menschlichen Herzens, wenn es durch Gottes Gnade verwandelt wird und neu wird zu einem Kind Gottes, das sagt Abba, Vater, und das den Willen Gottes von Herzen tun will. Das ist das größte Wunder, was es auf der Welt gibt. Dagegen ist überhaupt nichts, wenn ein Berg sich erhebt und ins Meer geworfen wird. Das ist nichts Großes. Ja? Aber dass ein sündiges Menschenherz gereinigt und geheiligt wird und für Gott tauglich wird, das ist ein Riesenwunder. Neue Schöpfung. Das ist der Anfang der neuen Schöpfung. Ja? Das, was einmal alles, die ganze Welt umfassen wird, das ist im Herzen jedes Gläubigen schon begonnen worden. Das Gottes Wunderwerk der neuen Schöpfung. Das ist das große Wunder. Übrigens, auch wenn es dann heißt, Johannes 14, wer an mich glaubt, der wird die Werke tun, die ich tue, und wird noch größere tun. Das ist auch so eine Stelle von dem Pfingsten, noch größere Werke. Dann muss ich mal fragen, ja, wer kann denn größere Wunder tun, wenn Wunder gemeint gewesen wären als der Herr Jesus, ja? Bonke behauptet zwar, er hätte ein paar Tote auferweckt, aber da gebe ich keinen Pfennig drauf, oder Cent, ja, egal, aber das ist Unsinn, ja? Aber was kann man denn Größeres tun als Tote auferwecken? Versteht ihr, das geht gar nicht. Der Herr Jesus hat unüberbietbare Wunder getan. Aber wisst ihr, was ein Wunder war, das der Herr nicht tun konnte? In aller Ehrfurcht gesagt. Das war das, was zu Pfingsten passiert ist auf die Predigt von Petrus hin. Als Petrus gepredigt hat, sind 3000 Leute auf einmal gläubig geworden und wurden dann auch wiedergeboren. Und es war nicht möglich vor Golgatha. Das haben wir ja am Samstag gehört. Es war nicht möglich. Nicht, weil der Herr nicht die Macht gehabt hätte, sondern weil zuvor das Opfer am Kreuz vollbracht werden musste. Das Blut des Lammes musste fließen, damit Menschen überhaupt gereinigt und geheiligt wurden und fähig wurden zur Wiedergeburt. Ja? Und deswegen konnten die Jünger nach Pfingsten größere Wunder tun, größere Werke als der Herr vor Pfingsten. Ja? Der Herr hatte keine 3000, die bekehrt waren und wiedergeboren waren, vorzuweisen. Ja? Er musste eine Saatarbeit tun, im dürren Land, damit die Saat nachher aufgehen konnte mit umso mehr Herrlichkeit. Und deswegen, was das größte Werk, das wir tun können, ist das Evangelium zu verkündigen und zu bezeugen und Menschen zu helfen, dass sie zu Christus finden und wiedergeboren werden. Ja? Und in diesem Sinn, der fleischliche Sinn der Charismatiker und Pfingstler schaut nur auf Äußerliches. Da muss was passieren, die Städte muss wanken, ja. Das ist heute nicht mehr so, dass die Städte erbebt. Ja? Aber wenn wir ernstlich beten und Menschen sich bekehren, das ist viel wichtiger, als dass die Städte erbebt. Versteht ihr? Ja? Es geht nicht um Spüren und Fühlen der Kraft Gottes, sondern es geht darum, dass sie sich in erretteten Menschenseelen manifestiert, die Kraft Gottes. Ja? Also ganz nüchterne Dinge. Die Jünger haben den Geist Gottes empfangen, sodass er in ihnen gewohnt hat, in dem Moment, wo Pfingsten passiert ist. Ja? Der Geist Gottes wird empfangen durch den Glauben, lehrt der Galaterbrief. Sie wurden durch den Geist in den Leib getauft, in den Leib des Christus getauft, der dann neu entstanden ist. Das geschah unsichtbar. Die Geistestaufe, die biblische, ist kein Durchströmungserlebnis, keine mystische Erfahrung, sondern die biblische Geistestaufe geschieht im Moment der Wiedergeburt völlig unsichtbar. Da wird jemand, der vorher zu den Juden oder zu den Heiden gehört hat, nun plötzlich in diese unsichtbare, aber ganz reale Heilskörperschaft der Gemeinde eingegliedert. Und noch etwas Gewaltiges. Sie wurden von Neuem gezeugt durch den Geist Gottes. Johannes 3. Wiedergeburt. heißt ja eigentlich Neuzeugung. Ja? Es geht um die Zeugung, dass jemand, der ein Kind Adams war unter dem Fluch der sündigen Menschheit, dass er zu einem Kind Gottes wird, ein Gesegneter und Geheiligter und Geliebter, durch den Geist Gottes gewirkt. Ja? Das ist das größte Wunder vielleicht von allem. Sie wurden versiegelt mit dem Heiligen Geist, Epheser 1,13. Die Martha Basilea Schlink, so eine Schwärmerin da, die hat mal so erzählt, war ich furchtbar beeindruckt als junger Christ. Ja, und nach 30 Jahren Christsein geschah es dann in einer Vision, da wurde ich versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich habe es richtig gespürt und gesehen. Völliger Unsinn, Betrug. Ja? Die Versiegelung mit dem Geist geschieht unsichtbar im Inneren eines Menschen. Das spürt kein Mensch, das kann kein Mensch sehen. Ich kann es nur im Glauben ergreifen, wenn ich Epheser 1,13 lese. Ja? Ich weiß, ich bin versiegelt mit dem Geist Gottes. Ja, das ist nicht eine fünfte Erfahrung. Ja? Aber merkt ihr, wie die Schwärmer, das, was Gott sagt, das ist alles uns in Christus gegeben, ohne Spüren und Fühlen, das wird auseinandergezogen in verschiedene Erfahrungen und Erlebnisse, eine Stufe höher als die andere. Und jeder brüstet sich, ich habe schon die Feuertaufe, ja, ich habe die Versiegelung. Ja? Und es ist alles schwärmerischer Betrug. Ja? Es lenkt ab von Christus und von seinem Wort. Das muss man ganz klar durchschauen. Sie wurden mit dem Geist Gottes erfüllt und mit Kraft ausgerüstet. Steht ausdrücklich zu Pfingsten da. Und ich möchte es nochmal deutlich machen, das ist etwas Unterschiedliches vom Empfang des Heiligen Geistes, von der Wiedergeburt und der Versiegelung. Ja? Die Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist eine spezielle Kraftausrüstung. Wenn wir das studieren, in der Apostelgeschichte wurden die Jünger, nachdem sie zu Pfingsten erfüllt waren, mehrfach erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und zwar jedes Mal in einer besonderen Situation des Zeugnisses. Also zum Beispiel, wenn Petrus und Johannes vor dem Hohen Rat zeugen mussten, hatten sie eine besondere Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Die ging wieder weg, weil wir lesen später, dass sie nochmal erfüllt wurden. Ja? Das sind spezielle Kraftausrüstungen für den Zeugendienst. Zugleich lesen wir auch, werdet voll Geistes, das heißt, wir sollen bestrebt sein, ein geisterfülltes Leben als Grundsatzhaltung zu führen. Ja? Das heißt, dass wir dem Geist Gottes nicht betrüben, nicht hindern, sondern ihn ungehindert in unserem Leben wirken lassen. Das ist eine grundsätzliche Sache. Ja? Aber das hat nichts zu tun mit dem Empfang des Geistes, mit der Taufe des Geistes oder mit der Versiegelung. Ja? Ist davon unabhängig und wieder eine andere Wirkung des Heiligen Geistes. Und dann haben sie auch die ihnen zugeteilten Gnadengaben des Geistes bei der Wiedergeburt empfangen. Wenn wir also 1. Korinther 12 studieren, dann stellen wir fest, Gott legt die Funktion des Gliedes am Leib in dem Moment fest, wo er in den Leib reinkommt. Ja? Also ob du jetzt Hand oder Fuß oder Auge oder Mund bist, das entscheidet sich nicht 5 Jahre nach deiner Wiedergeburt, sondern Gott legt es schon in der Wiedergeburt fest. Ja? Manche Gaben, wie zum Beispiel die Lehrgabe, kommen erst raus, wenn jemand reifer wird. Ja? Aber die Gnadengaben empfängt jemand bei der Wiedergeburt. Und es ist ja interessant, das Zungenreden und diese Weissagung hat kein Mensch bei der Wiedergeburt empfangen. Ja? Das haben die alle, die das empfangen hatten, erst bei der Geistertaufe, dieser sogenannten zweiten Erfahrung empfangen. Das sind also keine göttlichen Gnadengaben, sondern es sind die falschen Auswirkungen des falschen Geistes. Ja? Und da möchte ich nachher noch jetzt noch drauf kommen. Wir kommen allmählich zum Schluss, aber das wollte ich auch noch kurz sagen. Die Anhänger der pfingstcharismatischen Bewegung starren auf die äußeren Kräfte und Wunder, die in der Apostelgeschichte berichtet werden. Sie sagen, das muss wieder geschehen, dass wir die Hände auflegen und Leute geheilt werden, dass die Städte erbebt, dass Tote auferweckt werden. Wenn das geschieht, dann wird auch die Herrlichkeit Gottes wiederkommen. Und sie haben das Wirken Gottes in dieser Heilszeit völlig missverstanden. Ja? Sie haben gar nicht verstanden, worum es geht. Es geht nicht darum, dass hier um jeden Preis göttliche Zeichen und Wunder geschehen müssen. Es war beeindruckend, als die Jünger diese Sprachen gesprochen haben zu Pfingsten, ganz gewiss. Aber durch die Sprachen wurde kein Mensch bekehrt. Die Menschen haben sich bekehrt auf die Verkündigung des Wortes hin. Und das ist auch die biblische Linie. Der Glaube kommt nicht aus Wundern. Wenn ihr das mal studieren wollt im Johannesevangelium, ja, was hat der Herr für Wunder getan? Und dann heißt es immer wieder, sie glaubten an ihn und nachher sagen dieselben Leute, du hast einen Dämon. Ja? Man merkt genau, das war nicht der rettende Glaube. Ja? Sie waren fasziniert, sie waren ergriffen, aber sie kamen nicht zum rettenden Glauben durch die Wunder. Ja, die Wunder waren lediglich eine begleitende Bekräftigung, aber nicht etwa ein notwendiger Bestandteil der Evangeliumsverkündigung. Durch die Wunder wurde niemand gerettet, sondern durch das Wort vom Kreuz werden die Menschen gerettet. Und es gibt eine ganz klare Linie in der Bibel. Wir haben echte Offenbarungsgaben, das heißt mündliche Propheten in der apostolischen Gemeinde. Das war eine Ergänzung zum Dienst der Apostel, solange das Neue Testament nicht vollendet war. In dem Moment, wo das, der Ratschluss Gottes, die Lehre für die Gemeinde vollendet war im Neuen Testament, brauchte man keine mündlichen Propheten mehr. Die wurden weggetan. Ja? Die Wunderzeichen waren nur für den Christus und seine Apostel. Die Wunderzeichen wurden weggetan, weil sie nicht nötig waren. Sie wurden geschrieben in der Schrift, aber sie sollten nicht ständig wiederholt werden durch die Geschichte der Gemeinde hindurch. Ja? Wir lesen das ganz klar in Hebräer. Das möchte ich doch kurz noch mal lesen in Hebräer 2. Wir können das nur ganz kurz streifen. Aber da heißt es, Vers 3 und 4, wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Die Wunderzeichen waren dem Christus, dem Herrn Jesus selber gegeben, dem Messias in Israel, und sie waren denen gegeben, die ihn gehört hatten. Das waren die Apostel, die erste Generation. Die hatten Zeichen und Wunder, weil Gott wollte vom Himmel her bestätigen, diese neue Botschaft ist von mir. So wie Moses Wort von Gott war, so auch das Wort des Christus. Das musste bestätigt werden. Die Juden brauchten diese Zeichen und sie haben sie auch bekommen. Aber hier steht ganz klar, das ist Vergangenheit. Das ist beschränkt auf Christus und seine Apostel. Nicht, dass jeder Gläubige diese Zeichen tun sollte. Ich kann nur ganz kurz auf Markus 16 eingehen. Auch das bezieht sich auf die 11 Apostel. Und am Ende von Markus 16 heißt es, sie gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und tat die Zeichen, die da beschrieben werden. Also das hat nichts mit uns zu tun, sondern es war auf die erste Generation, auf die 11 Apostel beschränkt, diese spezielle Zeichenverheißung. Also wir haben dann die ganz klare Linie in der Schrift, am Ende der Zeit wird es falsche Wunderzeichen geben. 2. Thessalonicher 2 haben wir vorher gelesen, genau dieselben Worte, Kräfte, Zeichen und Wunder. In der Endzeit geschehen sie zur Verführung. Der Teufel bringt irreführende Botschaften durch falsche Lehrer und falsche Propheten und er versucht, diese irreführenden Botschaften in der Gemeinde zu beglaubigen durch falsche Wunderzeichen. Deswegen haben wir heute so viele Wunderheiler unter den Charismatikern. Ja? Und wir wollen ganz nüchtern sehen, die Welt wird einmal den Satan anbeten und völlig verrückt werden, weil sie ein gewaltiges Heilungswunder gesehen haben. Ja? Offenbarung 13, dass nämlich die Wunde, die Todeswunde des Tieres geheilt wurde. Ja? Also das ist eine Verführungsschiene in der Endzeit, wenn hier gestarrt wird auf Heilungswunder, auf Kräfte und Offenbarungen. Das sind die falschen Propheten und die falschen Wunderzeichen. Matthäus 24, Vers 24 vielleicht auch noch ganz kurz. Ja, da warnt der Herr ganz klar in der Endzeit, was uns da erwartet. Er warnt dreimal vor den falschen Propheten. Und 24 lesen wir, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Und diese Kennzeichnung der Pfingstbewegung ist auch erschütternd genau. Matthäus 7, Vers 15, wenn der Herr vor den falschen Propheten warnt und er kennzeichnet diese falschen Propheten mit den Worten, Vers 22 folgende, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen. Wenn wir uns also die Kirchengeschichte anschauen, wo gibt es da eine Bewegung, in der diese Prophetie des Herrn sich erfüllt hat, eine Bewegung, in der Dämonenaustreibung, Weissagung, Prophetien und viele Wunderzeichen praktiziert werden. Ihr könnt gucken, es gibt im 20. und 21. Jahrhundert nur die Pfingst- und charismatische Bewegung, in der diese drei Merkmale offenbar sind. Ja? Also die Bibel ist sehr genau. Die Bibel warnt ganz klar vor diesen endzeitlichen Verführungen. Das sind die falschen Propheten der letzten Zeit. Und vor diesen müssen wir uns hüten. Ja? Sie haben den Anschein der Frömmigkeit, den Anschein der Kraft, aber es sind falsche Geister und falsche Kräfte, die durch sie wirken. Sie berufen sich auf Pfingsten und nennen sich Pfingstbewegung, aber in Wirklichkeit bewirken sie das genaue Gegenteil von Pfingsten. Nicht Erweckung, sondern Verführung. Nicht Stärkung der Gläubigen zur Verkündigung des wahren Evangeliums, sondern Schwächung und Irreführung der Gläubigen, dass ein anderes Evangelium, ein anderer Jesus und ein anderer Geist sich in der Gemeinde Jesu Christi ausbreitet. Ja? Das ist die große Gefahr der letzten Zeit. Und da müssen wir ganz nüchtern sein. Nicht, dass wir sagen würden, Gott tut keine Wunder mehr. Das wäre eine Irrlehre. Gott ist immer ein Gott, der Wunder tut. Wir haben selbst Heilungswunder erlebt, auf Gebet hin. Aber wisst ihr, diese Wunder geschehen nicht aufgrund von 1. Korinther 12. Wundertäter, die sagen, wem ich die Hand auflege, der wird geheilt. Das ist nicht die Linie Gottes heute, sondern solche Wunder geschehen nach Jakobus 5. Das ist die Linie für die Gemeinde. Ja? Älteste beten für die Kranken, betet füreinander und bekennt euch einander eure Übertretung, dass ihr geheilt werdet. So arbeitet Gott, so wirkt Gott heute noch Heilungswunder. Aber es sind keine öffentlichen Zeichen mehr. Ja? Ich sage immer, das Zeichen des Gelähmten an der schönen Pforte, das haben Hunderttausende mitbekommen, da hat ganz Jerusalem davon gesprochen. Wenn heute ein Gläubiger von Krebs geheilt wird, auf wunderbare Weise durch Gebet, dann wissen das ein paar Krankenschwestern, zwei, drei Ärzte, ein paar Nachbarn und das war's. Ja, das ist kein öffentliches Schauwunder. Ja, also genauso, wir sind absolut nicht gegen Erweckung, im Gegenteil. Ich denke, wir sind uns darin einig, dass jeder aufrichtige, ernste Christ in der heutigen Zeit sich sehnt nach wahrer Erweckung und dafür beten sollte, meine ich jedenfalls. Aber wahre Erweckung heißt nicht, dass da Millionen da auf den Straßen umeinander ziehen und Jesusmärsche veranstalten, sondern wahre Erweckung beginnt zuerst einmal in der Gemeinde selbst, unter den Gläubigen, dass sie Christus ihnen wieder größer wird, dass sie sich heiligen, dass sie ihren Eigenwillen, ihr Eigenleben in den Tod geben und sich dem Herrn ganz weihen und ausliefern. Das ist wahre Erweckung, ein Aufwachen der Gläubigen, ja? Ein neues Suchen des Herrn unter den Gläubigen. Und dann wird auch das Zeugnis des Evangeliums wieder kraftvoll. Und die Menschen, die Gläubigen können den Menschen um ihnen herum wirklich auch das Evangelium im Segen und in Kraft bezeugen. Das ist echte Erweckung. Ja? Die geschieht im kleinen Maßstab. Aber sie ist nichtsdestotrotz lebensnotwendig und sehr, sehr wichtig. Sie beginnt mit Demütigung, ihr Lieben. Sie beginnt damit, dass wir unsere Sünden, unsere Versäumnisse, unsere eigene Untreue vor Gott bekennen, dass wir Gott bitten, dass er uns reinigt und heiligt, auch von unserer Weltliebe, von unserer Eigenliebe befreit. Das kostet etwas. Ja? Ich sage immer, die Kraft des Auferstehungslebens Jesu Christi wünscht sich jeder. Aber die Bibel sagt in Römer 6, was der Preis dafür ist. Nämlich, dass wir auch in die Gemeinschaft des Kreuzestodes Jesu Christi einkehren und eintreten. Ja? Das ist der Preis und den wollen nicht viele Leute bezahlen. Deswegen haben wir auch so wenig echte geistliche Kraft und echtes geistliches Leben unter uns. Aber wer diesen Preis bezahlen will, der wird feststellen, ganz nüchtern, ohne schwärmerische Dinge, dass der Herr ihn mit der Kraft seines Geistes erfüllt und ihn gebraucht zu einem brauchbaren Werkzeug macht. Und das sind die Dinge, die wir anstreben sollten, in aller Demut und in aller Ernsthaftigkeit den Herrn deshalb suchen. Letztlich werden diese falschen Wunderzeichen und diese falschen Propheten hinführen zur Hure Babylon und zum Antichrist. Wir aber sind gerufen, in Treue am Wort Gottes festzuhalten, das Wort Gottes als die Leitlinie der Gemeinde in der Endzeit festzuhalten und zu verkündigen. Ich möchte mal zum Abschluss mit uns noch lesen, diese Ermunterung in 2. Timotheus 3, Vers 13 folgende, wo es auch letztlich um diese Endzeit geht, in der wir leben. Prophetisch gesehen werden uns da Ermunterungen und Anweisungen gegeben, wie wir in dieser Endzeit dem Herrn dienen können. Ich lese mal 2. Timotheus 3 ab Vers 13. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Daher ermahne ich dich ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Wir finden hier eine ganz nüchterne Feststellung über die Verführungstendenzen in der Endzeit. Aber dann sagt der Geist Gottes zu uns allen, du aber ganz persönlich, sei treu, gib dich dem Herrn hin, diene dem Herrn, verkündige das Wort, bezeuge das Wort. Lass dich nicht einschüchtern, nicht lähmen durch die ganzen Verfallserscheinungen der endzeitlichen Christenheit, sondern geh treu voran mit deinem Herrn und dann wird der Herr auch sein Wort bestätigen und kann dich gebrauchen zum Segen auch für seine Gemeinde. Möchte der Herr uns schenken, dass wir diese Ermutigung mitnehmen, dass wir in der Kraft seines Geistes ihm dienen, auch in diesen schwierigen Zeiten. Ich möchte zum Abschluss noch mit uns beten. Vater im Himmel, ja, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns deinen Geist gegeben hast, um uns auszurüsten mit Kraft, wirklich Zeugen zu sein für diese wunderbare Wahrheit des Evangeliums, für deinen Sohn, deinen herrlichen Sohn, der für uns sich hingegeben hat am Kreuz, um uns zu erlösen. Herr, der eine ewige Rettung empfangen hat und gegeben hat für alle die, die an ihn glauben. Herr, und da möchtest du uns doch zurüsten, auch in dieser schweren Zeit, dass wir noch mutig dieses Zeugnis von dem Herrn Jesus Christus, das Zeugnis des Evangeliums weitergeben. Dass wir uns nicht verführen lassen und nicht einschüchtern lassen durch diese ganzen endzeitlichen falschprophetischen Bewegungen. Herr, du siehst, wie sie übermächtig werden und wie die Schar derer, die noch treu den Weg gehen, kleiner wird. Aber du kannst doch diese kleine Schar trotzdem mit Kraft und Mut ausrüsten. Möchtest doch du uns Gnade schenken, dein Angesicht zu suchen, wirkliche Erweckung zu erbitten und zu empfangen, Belebung und Stärkung durch deinen Geist, dass wir doch auch wieder neu wirklich in ganzer Hingabe und Treue dir dienen, dass wir unser Drehen um uns selbst, unsere Eigensüchtigkeiten, unseren Ungehorsam ablegen und wirklich danach streben, brauchbare Werkzeuge für dich zu sein, damit du diese Rettungsbotschaft noch ausbreiten kannst, damit deine Gemeinde noch gebaut werden kann, mitten in allen Schwierigkeiten und Nöten dieser letzten Zeit. So segne du uns durch dein Wort, wenn wir es auch jetzt hören durften. Schenk uns Ermutigung und Ansporn. Schenke du Reinigung von den Irrtümern dieser Verführungsbewegung und eine Ausrichtung auf die gesunde Lehre und auf die gesunde Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus. Dir wollen wir danken. Dich wollen wir bitten, auch für all die Gläubigen auf der ganzen Welt, die in solchen Bedrängnissen sind, in solchen Bewährungsproben stehen. Herr, stehe du ihnen bei und stärke du jeden Einzelnen und verherrliche du deinen Namen durch deine Gemeinde, auch noch in dieser Zeit. Amen.